Ja, herzlich willkommen zum mittlerweile 6. Eintracht Frankfurt Podcast. Heute wieder in etwas kleinerer Runde und zwar mit der Alex.
Hallo.
Ja, wir hatten am Samstag, war es, diesen Provinzverein da aus Süddeutschland ist es, glaube ich, zu Gast.
Der geilste Tag seit Ewigkeiten. Also der geht mal in die Geschichte ein und ich war dabei.
Ja, ich war leider nicht dabei, da hast du mir doch etwas voraus, aber ich habe es doch geschafft, mir die Wiederholung anzugucken und ich fand's sensationell.
Ja, es war wirklich Weltklasse. Also die Bayern so vom Hof zu jagen, mit Pauken und Trompeten, das war wirklich grandios. Ich habe zwar nach den ersten paar Minuten auch schon ein langes Gesicht gemacht, als der Klose dann doch in der 6. Minute schon das Tor gemacht hat, aber alles, was ich danach gesehen habe, war jede Sekunde gucken wert.
Ja, auch die 5 Minuten davor waren durchaus einen Blick wert. Also ich glaube, wir haben durchaus bewiesen, dass wir in der Lage sind, Fußball zu spielen und uns auch nicht wirklich verstecken müssen, wenn wir mal ordentlich laufen und alles. Also es war schon sensationell.
Ja, die ersten 5 Minuten habe ich leider auch nicht live gesehen, sondern auch nur in der Wiederholung. Da stand ich noch unter der Plane von der Choreo der Ultras. Von daher kam es für mich umso überraschender, dass sobald das Plastik weg war, auf einmal das Tor gefallen ist.
Achso, das war also direkt Plane weg und dann schon drin.
Ja, ich glaube, da war eine Minute dazwischen.
Okay. Ja. Bisschen blöd, aber ja, ich habe es in der Wiederholung oder in der Fernsehaufnahme gesehen, die hatten die Planen irgendwie relativ lange da draußen. Hat mich auch ein bisschen gewundert, dass sie das gemacht haben, aber vielleicht haben sie damit gerechnet, dass so früh dann noch nichts passiert.
Na ja, gut, sie wollten halt auch die Aufstellung abwarten und den kompletten Einlauf der Mannschaft und hatten dadurch auch im Vergleich zu sonst ein bisschen später angefangen, weil normalerweise ist es ja so, dass zum Einlauf der Mannschaft schon alles steht. Und hier hatten wir jetzt die Aufstellung noch abgewartet und dann ging es wirklich erst mit Anstoß runter und dann musste sie halt schon mal, also da stecken ja auch Stunden an Arbeit hinter und die dann nur für eine Minute da hängen zu lassen, also es macht halt schon Sinn, das ein paar Minuten zu machen. Aber es konnte ja auch keiner damit rechnen, dass wir direkt in der 6. Minute schon ein Tor kassieren.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, Aufstellung ist so das Thema. Wir mussten ja diesmal mit einer etwas geänderten Aufstellung spielen, aufgrund der vielen Sperren, die drin waren. Wir hatten Sebastian Jung auf der rechten Seite für Mike Franz.
Immer eine gute Alternative ist.
Ja. Definitiv. Rechte Abwehrseite Marcel Heller, das erste Mal seit 3 Jahren, wenn ich das richtig gelesen habe, von Anfang an mit dabei für Patrick Ochs. Ja, und Kayo in der Startelf im zentralen Mittelfeld für Teber. Neben ihm dann der Herr Meier. Ja, ich fand die Aufstellung ein bisschen überraschend. Mich hat auch gewundert, dass Heller von Anfang an spielt, wobei ich sagen muss, er hat dafür, dass er seit 3 Jahren eigentlich nicht mehr in der Startelf der ersten Mannschaft war, hat man es irgendwie nicht wirklich gemerkt. Also da war Schub dahinter, da war Begeisterung dahinter und da war vor allen Dingen ein paar geniale Pässe dabei. Also ich fand das schon sehr schön.
Also diejenigen, die den Podcast jetzt nicht zum ersten Mal hören, die werden wissen, dass die Aufstellung mich gefreut hat, dass Kayo in der Startelf ist, Jung in der Startelf ist, ist immer was, womit man mich begeistern kann. Aber wenn ich die Aufstellung vor dem Bayern-Spiel gesehen hätte, hätte ich gesagt, naja, da hat das Skibbe nicht so den besten Tag gehabt, als er sie gemacht hat. Also mein Vertrauen in Marcel Heller ist ja gegen null gewesen. Ich kenne ihn zwar als schnellen Läufer, aber nicht als guten Fußballer. Ballbeherrschung war nicht immer seine Stärke, aber was er da gegen Bayern gezeigt hat, das kann sich sehen lassen. Also da hat das Skibbe wirklich ein glückliches Händchen bewiesen. Der Junge ist hochmotiviert reingekommen, was auf der Seite mit dem Jungen und mit dem Heller gelaufen ist, das konnte sich richtig sehen lassen.
Ja, man muss aber dazu sagen, ich fand irgendwie, Fran Hahl hat das uns auf der rechten Seite irgendwie mit diesem, wie heißt der, Alaba, auch relativ einfach gemacht, weil der Junge da hinten auf der linken Abwehrseite der Bayern, der hat ja irgendwie da gar nicht gut ausgesehen.
Naja, es haben an dem Tag viele Bayern-Spieler nicht gut ausgesehen. Ich glaube, das hat der Van Gaal sich so auch nicht ausgemalt. Aber dass er uns unterschätzt hat auf der Seite, ganz klar. Ich denke mal, dass er auch gesehen hat, was wir an Verletzungen haben, sich unsere Bank angeguckt hat, ein müdes Lächeln parat gehabt, wie die arroganten Bayern nun mal so sind, und sich gedacht haben, ach, die Seite ist überhaupt kein Problem. Dass der Jung gefährlich ist, das dürfte sich mittlerweile rumgesprochen haben, aber ich glaube, er hat nicht wirklich eine starke Mittelfeldbesetzung vorm Jung gesehen. Und sowohl der Pranjic als auch der Alaba haben einfach nicht gut ausgesehen.
Ja, das stimmt. Also wir haben doch mehr offensiv ausgerichtet gespielt, als das vielleicht von den vorherigen Aufstellungen zu erwarten war bei dem Thema.
Definitiv, und das vor allen Dingen auch mit der, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, Schwächung, die wir eigentlich gehabt hätten durch die gesperrten Spieler, die aber komplett kompensiert wurde durch den Rest der Reservebank. Also da wirklich Hut ab vom Skibbe, da hat er den richtigen Riecher gehabt und auch genau die richtige Aufstellung gebracht.
Und vor allen Dingen auch genau die richtigen Auswechslungen nachher gebracht. Man muss ja sagen, dass beide Spieler, die für uns die Tore geschossen haben, sowohl Zumo als auch Fenin, nicht in der Startelf waren, sondern eher so in den letzten 20 Minuten erst aufs Feld kamen. Also auch da Händchen.
Also ich glaube, das ist für einen Trainer ein ganz besonderer Tag. Ich am Skibbe seiner Stelle, ich hätte 3 Tage nicht schlafen können. Wenn du wirklich so ein Händchen beweist, die Aufstellung reinbringst, Leute reinbringst wie ein Heller, wo vor dem Spiel jeder mit dem Kopf schüttelt. Ich glaube, auch der Bruchhagen hat im Interview von sich gegeben, ja, keine wirkliche Kritik, aber auch gesagt, ja, die Aufstellung überrascht mich. Da hat keiner mit gerechnet. Das hätte wahrscheinlich an seiner Stelle keiner so gemacht. Also die meisten zumindest nicht. Und dann auch noch die Leute reinzubringen, die in der Schlussminute die Tore schießen. Ich glaube, so einen Tag hat man als Trainer nicht wirklich oft.
Definitiv, definitiv. Also Schlussminute, auch wieder klasse Stichwort. Ja, die letzten zwei oder innerhalb von 2 Minuten in den letzten 5 Spielminuten da so zwei, man muss schon sagen, ja, klasse Tore, beziehungsweise halt eben auch einfach so große Fehler von den Bayern da auszunutzen. Da gehört schon eine Menge Know-how und eine Menge vor allen Dingen auch Kaltschnäuzigkeit dazu. Also das fand ich echt klasse.
Ich glaube, da hat aber auch das Glück ein bisschen mit uns gespielt. Sie haben sich's hart erarbeitet. Sie haben über 90 Minuten so viele Chancen einfach liegen lassen. Und dann die letzten 2 Tore, die gefallen sind, die gehen nicht immer rein. Also gerade Beispiel Martin Fehnin, wie viele Latten- und Pfostentreffer der im letzten Jahr hatte, die nicht reingegangen sind. Da muss man das Quäntchen Glück einfach in dem Moment haben, dass so ein Schuss mal reingeht.
Ich glaube, das Glück hatten wir wirklich auch verdient, wie du schon sagst. Wir hatten so viele Chancen, wo auch in anderen Spielen, wo wir Pech hatten, wo der Ball nicht reingegangen ist, wo der Ball gegen Pfosten, Latte und was weiß ich was geknallt ist. Und, ich glaube, das war echt mal verdient. Und dann gegen so einen Gegner wie die Bayern, da freut einen das natürlich doppelt und dreifach.
Auf jeden Fall. Also ich sag mal, wenn der Butt an dem Tag eine ähnliche Form gehabt hätte wie viele seiner Feldspieler, wäre das ganze Thema viel früher ganz anders ausgegangen. Da waren so viele
Definitiv.
Chancen dabei, die einfach nur noch der Butt gerettet hat, wo die Abwehr hinten mehrfach geschlafen hat, wo keine Leute zur Unterstützung nachgerannt sind. Auch bei den Toren zum Schluss. Ich meine, der Alaba hat den Bock geschossen, auch gegen den Fenin nicht gut ausgesehen, aber dass ein Müller von der Mittellinie angesprintet kommt, einen Meter vom Spieler abstoppt und anfängt ihn zu beobachten, was er denn jetzt macht, das kann sich nicht nur der Alaba auf die Fahne schreiben. Da können auch viele andere mit an ihre Nase packen.
Ja, definitiv. Also auch vorher bei so Aktionen, dass Köhler völlig frei im Strafraum 10 Meter vorm Tor zum Kopfball kommt. Also, immer Köhler ist jetzt nicht gerade so der Riese schlechthin. Also wenn der da so viel Platz hat und da schön zum Kopfball kommt und sich eigentlich die Ecke aussuchen kann und dann eigentlich nachher nur dran scheitert, weil ein Butt halt gerade aufpasst und das Ding noch so mehr oder weniger über die Latte schiebt. Also da sahen sie echt nicht gut aus, das stimmt, ja.
Da hast du recht. Inmitten von 3 Bayern-Spielern 1,72 Mann so frei zum Kopfball kommen zu lassen, das passiert dir nicht oft bei den Bayern.
Nee, definitiv nicht. Mal sehen, was sie dann am heutigen Abend gegen Schalke im DFB-Pokal Halbfinale reißen. Mal sehen, wer es dann nachher doch ins Finale schafft.
Ja, Hauptsache, jemand, der zum Schluss um Champions League Platz spielt oder Euro League Platz, so ganz die Träumerei. Und Platz 6 habe ich nach dem Wochenende noch nicht aufgegeben.
Nee, ich auch nicht. Also da ist wieder viel Optimismus drin. Ich sag mal, wenn wir uns mal so unsere Tipps angucken, wie so die letzten 8 Spiele ausgehen, hatten wir uns irgendwie geeinigt, dass wir gegen die Bayern nur einen Punkt holen. Das waren definitiv schon mal mehr. Ja. Nächste Woche Bochum, aber bevor wir da hinkommen, habe ich noch ein kleines Schmankerl vorbereitet. Originalton vom Stadion vom Samstag.
Da standen sie, die Bayern, mit runtergelassenen Hosen.
Mit runtergelassenen Hosen. Ja, sie sind alle relativ schnell dann ja auch in der Kabine verschwunden, um ihre Hosen runterzulassen. Also so wirklich bei den Fans sich bedanken wollte von den Bayern-Spielern irgendwie keiner mehr. Ich glaube, der längste, der von den Bayern auf dem Feld oder nicht in der Kabine war, war der Trainer. Alle anderen waren vorher schon irgendwie weit verschwunden.
Ja, zum Thema Hosen runterlassen hat der Fenini auch noch seinen Teil zu beigetragen. Hat man es im Fernsehen gesehen, er ist irgendwie in die Kurve gelaufen zum Jubeln, stellt sich oben auf die Bande und von hinten kommt dazu angerannt und reißt ihm die Hose runter.
Ja, ich hab dann das Bild am nächsten Tag in der Frankfurter Rundschau, der Frankfurter Neuen Presse gesehen, irgendwie, wie war es, Frankfurts Maurer-Dekolleté, fand ich irgendwie sehr schön.
Ja, ich glaube, so ganz geplant war das auch nicht.
So ganz geplant war es nicht, aber nach dem Wochenende verzeih ich ihnen irgendwie alles.
Das auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, lassen wir es so mit dem Rückblick sein, freuen uns noch ein bisschen über das Spiel und gucken nach vorne. Nächster Gegner heißt Bochum. Es gibt im Interview eher etwas zurückhaltend, sagt, naja, einen Punkt sollten wir schon irgendwie mitnehmen. Wir hatten uns 3 Punkte aufgeschrieben. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie sieht die Aufstellung am Samstag aus? Schwegler mit der 4. gelben Karte, ihm droht die 5. Mike Franz mit der 9. gelben Karte, ihm droht die 10. Ja, Woche drauf kommt Leverkusen. Nimmt man die Jungs mit nach Bochum und stellt sie auf den Platz und mit der potenziellen Gefahr, dass sie dann gegen Leverkusen nicht dabei sind, oder dann doch lieber Alternativaufstellung?
Also ich würde auf Nummer sicher gehen und würde die Jungs mitnehmen. Eine gezielte Ansprache und vielleicht dem einen oder anderen Spieler, wie zum Beispiel dem Mike Franz, mal klar machen, dass er seiner Mannschaft nicht gerade einen Gefallen tut, wenn er jedes Mal wieder vom Platz fliegt oder sich die Karten abholt. Ja, da sollte er vielleicht mal die richtigen Worte finden. Einen Spieler deswegen in einem wichtigen Spiel, meiner Meinung nach, wie gegen Bochum zu Hause zu lassen, das taugt, glaube ich, nicht.
Ja, aber gerade Mike Franz.
Und ich glaube, Bochum ist halt wirklich ein hartes Stück Arbeit. Das wird ein ganz anderes Spiel wie Bayern. Es wurde die Woche viel diskutiert, ob die Eintracht die richtige Einstellung hat für das Spiel gegen Bochum nach dem tollen Sieg gegen Bayern. Ich will es mal ganz stark hoffen. Das wird ein ganz anderes Spiel, das wird eine ganz andere Qualität haben und da wird viel über Kampf gehen. Da ja, wird eine Bochumer Mannschaft auflaufen, die hinten tief steht, ganz anders zu den Bayern. Das wird eine ganz andere Sache sein. Und ich glaube, gerade in einem Spiel gegen Bochum braucht man vielleicht auch einen Kämpfer dabei, wie einen Mike Franz, der hinten die Leute ein bisschen pusht und heiß macht, aber vielleicht auch mal im Hinterkopf behält, dass noch eine gelbe Karte ihn gegen Leverkusen wieder mal den Aufstellungsplatz kostet und dass er da vielleicht einfach mal ein bisschen drüber nachdenkt, was er tut.
Ja, wobei wir sagen müssen, also wir hätten auch durchaus Alternativen. Also wir haben es ja jetzt am Wochenende gesehen, dass wir da auch, wenn die Jungs mal nicht können, durchaus andere Möglichkeiten haben.
Das ist halt die spannende Frage. War das ein Glücksgriff? War es ein guter Tag? Oder ist das wirklich eine alternative Startaufstellung, die funktioniert? Auf Dauer funktioniert?
Ja, das ist nicht so die ganz leichte Frage. Ich glaube, beim Franz ist es schwierig, ihm irgendwie klarzumachen, dass er da irgendwie mal nicht versuchen soll, den Menschen da irgendwie kurz oberhalb der Grasnarbe abzusägen. Der ist halt einfach so die Type, das hatte ich auch schon mal gesagt, wenn der da zweimal irgendwie eins vor die Füße kriegt und das wird er zwangsläufig kriegen, dann packt's ihn irgendwann und dann Ja, langt er da wieder mal zu. Also, ich glaube, das wird echt ganz, ganz schwer. Also, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, was ich dann tun würde. Ich glaube, auch Skibbe tut sich da mit der Entscheidung nicht gerade sehr einfach, wie er dann da nachher die Mannschaft da motiviert und wie er sie dann nachher richtig aufstellt, weil ich glaube wirklich nicht, dass Bochum da ein allzu einfacher Gegner ist. Für die geht es doch noch um ein bisschen was.
Ja, das sehe ich auch so. Vor allen Dingen, wir haben ja auch noch das zusätzliche Problem gegen Bochum, wie heute bekannt geworden ist, dass der Christoph Spischer ausfällt. Das wird auch noch ein Loch zu sein, das wir stopfen müssen.
Ja, und auch da sieht's so mit Alternativen, ja, Skibbe meinte im Interview auch, ja, Möglichkeiten. Also, ich würde auch an erster Stelle irgendwie Benny Köhler hinten sehen. Das wäre nicht das erste Mal, dass er auf der linken Verteidigerposition spielt. Ja, ansonsten die andere Alternative, Nikola Petkovic, will ich gar nicht so richtig dran denken. Da, boah, schüttelt's mich mehr, als dass ich mich da irgendwie mit anfreunden könnte.
Na, wer weiß, ich meine, wir haben ihn jetzt auch schon ein ganzes Jahr lang nicht mehr gesehen. Vielleicht ist es auch so ein kleiner Marcel Heller. Ich würde jetzt auch vor dem Spiel sagen, was auf keinen Fall den, aber das hätte ich auch beim Bayern-Spiel bei Marcel Heller gesagt. Wer weiß, was die Jungs alle im Training geleistet haben.
Ja, das stimmt auch wieder.
Wobei jetzt auch im Interview mit dem Skibbe, was er gegeben hat heute in der Pressekonferenz, hat er auch nichts fallen lassen, in Richtung Nikola Petkovic hat gut trainiert, ist gut in Form, ist fit, könnte da spielen. Er hat gesagt, es ist jemand, der die Position spielen kann. Aber ich meine auch mal so rausgehört zu haben, dass es keine wirkliche Alternative für ihn ist.
Nee, ich glaube auch nicht. Also so, wie er da immer reagiert hat, wenn die Ansprache auf die Person fiel, war eigentlich eher, ja, eher negativ gehalten. Also ich glaube schon, dass er dann eher an so Theorien festhält wie Köhler hinten links oder was wir ja letzte Woche mal diskutiert hatten, Sebastian Jung mal auf links spielen und Ochs als rechter Verteidiger und dann Marcel Heller wieder im rechten Mittelfeld. Wäre auch mal eine Überlegung wert, also warum sollte Jung nicht auch mal hinten links spielen können?
Genau die Überlegung hat er heute auch in der Pressekonferenz kundgetan. Das hat mich auch sehr überrascht, weil ich von ihm in der Richtung noch gar nichts gehört habe, dass man auch einen Jungen mal auf links stellen könnte. Aber das war auch eine Option, die er heute in der Pressekonferenz genannt hat.
Was uns wieder zu der Theorie bringt, vielleicht hört er ja doch unseren Podcast und hat sich das zu Herzen genommen und gesagt, lasst es uns doch einfach mal probieren.
Das könnte natürlich sein. Wo findet man sonst so viel geballten Fußball-Sachverstand?
Definitiv nur hier. Also gut, jetzt ist Sebastian heute nicht mit dabei, aber wir werden, denke ich, durchaus versuchen, ihn würdig zu vertreten und sein Fachwissen hier noch irgendwie mit unterzubekommen.
Das würde bedeuten, wir müssten gleich irgendwas Positives über Alex Meyer sagen.
Ja, sagen wir mal so, ich kann jetzt relativ wenig Negatives nach dem Bayern-Spiel über ihn sagen. Von daher sollten wir uns da, glaube ich, mit Äußerungen für oder gegen in dieser Folge mal ein bisschen zurückhalten und dafür dann nächste Woche wieder die doppelte Dosis.
Naja, da muss ich dir aber recht geben. Also beim Bayern-Spiel, da konnte man nicht mäkeln. Er hat seine Position, die er dazu geteilt bekommen hat. Ich glaube, er sollte hinten mit dem Schwegler auf der 6 spielen. Die hat er ordentlich ausgeführt. Da gab's nichts zu meckern.
Auf welcher Position wird er denn dann gegen Bochum spielen? Ist er dann wieder so im zentralen Mittelfeld mit leicht defensiven strategischer Ausrichtung oder geht es dann mehr dann wieder in die Offensive und hält er vorne seinen Fuß und seinen Kopf hin, wenn der Ball kommt?
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er wieder weiter vorne spielt im Mittelfeld, weil ich glaube einfach, dass Gebbe gegen Bochum nicht so offensiv auflaufen wird wie gegen Bayern. Das würde bedeuten, dass Kayo seinen Stammplatz wieder verloren hat. Das würde bedeuten, dass für Mike Franz vorne wieder im Mittelfeld der Platz frei ist, dass er dahin zurück kann. Und ja, je nachdem, wie hinten die Verteidigung aufgebaut ist, wenn Franz in der Innenverteidigung spielt, zusammen mit Russ, Jung und Ochs auf links und rechts, dann wäre auch wieder der Platz neben Schwegler für den Chris frei, womit die Defensive eigentlich ja, sehr gut ausgestattet ist. Und dann könnte Meier auch wieder vorne spielen. Natürlich würde ich es mir wünschen, da Kayo eine zweite Chance bekommt. Aber das ist so mein ganz persönlicher Geschmack.
Den ich durchaus nachvollziehen kann. Also ich finde es auch sehr schön, wenn er von Anfang an mit ran darf. Ich meine, er hat ja durchaus gegen die Bayern gezeigt, dass er den einen oder anderen Impuls setzen kann. Er hatte zwar auch so am Anfang leichte Schwierigkeiten, in das Spiel reinzukommen, aber ich denke, im Ende des Tages hat es dann nachher ganz gut in der Kombination funktioniert.
Ja, denke ich auch. Aber ich glaube, dass für Skibbe Meier eine konstantere Alternative ist wie ein Kayo. Ich glaube, dass er beim Kayo einfach noch die Bedenken hat oder sich auch vorm Spiel fragt, funktioniert es nicht. Klar kann das auch bei Meier schief gehen, aber ich glaube, dass er einfach einen größeren Vertrauensvorsprung vom Trainer hat, als es momentan noch ein Kayo hat. Und von daher gehe ich davon aus, dass gerade gegen Gegner wie Bochum, wo man versuchen muss, das Spiel wirklich kontrolliert und ohne viel Schnörkel runterzureißen und versuchen muss, vorne ein, zwei Dinger zu machen, dass er da auf den Meier setzt, statt einem Kayo.
Ja, ich halte es auch aktuell für eher wahrscheinlich. Ich meine, er hat sein Saisonziel mit den Punkten, das will er einfahren und dann wird er erstmal gucken, dass wir uns halbwegs vernünftig anstellen und wenn wir dann noch ein bisschen Luft haben, dann bringt er vielleicht den ein oder anderen kreativen Offensivmann mal noch mit dazu, dass er da noch ein bisschen ausprobieren kann, aber der Anfang wird sicherlich eher auf einer stabilen Mannschaft liegen mit dem einen oder anderen Konter mit drin.
Ja, das denke ich auch. Also egal, wie es aussehen wird, also ich glaube, der große Gewinner für nächste Woche wird der mit Korkmaz sein. Da gehe ich ganz fest davon aus, dass er von Anfang an spielen wird. Ich gehe mal davon aus, dass der Köhler einfach hinten links spielen wird. Und damit wäre der Platz für den Emid frei. Ist auch, glaube ich, eine sehr gute Wahl.
Ja, es ist
und ansonsten
definitiv das Wahrscheinlichste aktuell und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Er ist ja soweit wieder fit und er ist ein schneller Spieler auf der linken Seite. Und rechts haben wir ja durchaus bewiesen, dass wir da Druck machen können. Und wenn wir dann über beide Seiten im Wechsel dann immer mal ordentlich Druck ausüben können und schnelle Konter spielen, ich glaube, dann haben wir durchaus da ganz gute Möglichkeiten. Und dann musste zwangsläufig auch einen wie den Meier halbwegs offensiv vorne reinstellen, dass er mit seiner Körpergröße halt einfach den Ball dann da irgendwie reinkriegt. Ja, Altintop ist so ein...
Ja, und vor allen Dingen brauchst du dann halt auch jemanden vorne, der mit nach hinten arbeitet. Ja. Weil das ist halt noch das Manko von einem Kayo und das ist meiner Meinung nach auch ein kleines Manko vom Korkmaz. So schneller, wie er nach vorne rennen kann, so schnell ist er halt auch nicht immer wieder hinten. Ihm fällt als Umschalten auch noch schwer und der Meier ist halt jemand, der innerhalb von Sekunden Schnelle von Offensiv auf Defensiv umschalten kann und ich glaube, dass er einfach noch ein Stück zusätzliche Stabilität gibt.
Ja, definitiv. Sturm.
Aber Kayo und Fenin in der Hand zu haben als Joker, die man in der zweiten Halbzeit nochmal bringen kann, ist auch nie verkehrt. Beide geben der Mannschaft immer wieder neue Impulse, beide bringen immer ein bisschen anderes Flair mit ins Spiel, wenn sie reinkommen. Hm. Daher soll der Meier meinen Segen haben, in der Startaufstellung zu sein.
Hast du das gehört, Sebastian? Freue dich, einmal kriegt er unseren Segen.
Das kosteten wir, Sebastian.
Ja, was denkst du, wer wird vorne im Sturm spielen? Altintop war ja jetzt nicht ja so berauschend gegen die Bayern. Ich meine, er hatte durchaus seine Chancen, aber wir hatten uns ja vorher kurz ausgetauscht. Ich sehe das da ähnlich wie du, dass er vielleicht irgendwie mit dem zu viel mit dem Kopf und zu wenig mit dem Fuß unterwegs war. Macht vielleicht Sinn, dann irgendwie einen Fenin von Anfang an aufs Feld zu stellen, der ja wirklich da mehr so impulsiv und ich hau mal drauf Stürmer ist?
Also ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, dass der Altintop einfach im Moment gesetzt ist. Der hat auch die Qualität. Ich war auch enttäuscht von ihm im Bayern-Spiel, weil ein Stürmer von seiner Qualität muss in dem Spiel einfach ein paar Tore machen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es immer nochmal eine Sekunde lang überlegen tut, ob er jetzt nochmal abspielt, ob er noch einen Schlenker macht, ob er ihn jetzt direkt reinmacht und dann hat er sich immer fürs Falsche entschieden. Noch einmal um den Abwehrstürmer rumzulaufen, noch einmal querlegen und es war immer die falsche Entscheidung. Also da, ich möchte nicht rummäkeln, weil das wäre Jammern auf hohem Niveau, aber von ihm war ich als einziger Spieler so ein bisschen enttäuscht. Aber nichtsdestotrotz, er hat die Qualität. Und wenn er seinen Instinkt spielen lässt, dann ist er auch für Tore vorne gut. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er einen Fenin zusätzlich zum Altintop bringt. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass er ihn stattdessen bringt.
Naja, oder wenn er mit zwei Stürmern spielt, dann aus meiner Sicht wirklich erst in der zweiten Hälfte. Also von Anfang an halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, dass Kayo und Fenin, die werden in der zweiten Hälfte ihre Chance bekommen. Und dann wird man weitersehen. Aber dass sie in der Startelf stehen, das glaube ich nicht.
Also es gibt, falls Sie zugehört haben, Sie kennen jetzt unsere Meinung zur Aufstellung. Wenn Sie das genauso machen könnten, wäre das, denke ich, in Ordnung.
Wobei wir uns auch immer wieder gerne überraschen lassen, wenn es dann hinterher so ausgeht wie letzte Woche.
Genau, also dann ist mir alles recht, wenn wir am Ende des Tages die 3 Punkte haben, kann er da jeden auf den Platz stellen. Naja, vielleicht nicht jeden, also so die.
Meinetwegen kann er dann auch mit der Frau Rauscher auflaufen.
Ja, wäre auch eine Idee, ja. Es gibt noch so ein bisschen Nacharbeit zum Spiel gegen die Bayern. Und zwar stehen zwei von unseren Spielern zur Wahl oder standen zur Wahl. Einmal Sebastian Jung zum Spieler des Spieltages, wenn ich das richtig gelesen habe, geht Abstimmung bis Mittwoch 18:30 Uhr. Das war also vor etwa 2 Stunden. Ist somit rum, besteht immer noch Zwischenergebnis, nicht Endergebnis, aber ich denke mal, das ist dann relativ durch, dann wäre er auf dem dritten Platz gelandet. Was noch möglich ist, ist die Wahl zum Tor des Spieltages. Und da gibt es momentan ein starkes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Martin Fehnin, der noch auf Platz 1 hängt mit 28% und stark gefolgt von Lukas Barrios vom BVB mit 26 Punkten. Also wenn ihr das hört, surft mal auf bundesliga.de, sucht da auf der linken Seite Tor des Spieltages und stimmt mal für Martin Fehnin ab. Ich denke, er hat es durchaus verdient.
Auch an der Stelle Glückwunsch und Riesenlob an Sebastian Jung, überhaupt da genannt zu werden, Dritter zu werden, Riesenleistung. Und ich glaube, das hat er sich nach dem Spiel auch wirklich verdient. Wir hatten es hier im Podcast schon ein paar Mal angesprochen gehabt. Bis jetzt hat er hinten immer dicht gemacht, egal in welchem Spiel es war. Er hat hinten in der Defensive immer einen erstklassigen Job gemacht, aber in letzter Woche ist er nach vorne genauso aufgeblüht und hat nach vorne sein komplettes Repertoire und Talent aufblitzen lassen, das er hat. Also das war wirklich ein super Tag für ihn.
Ja, definitiv. Also das Lob hat er ganz klar verdient und ich denke auch, dass er auf lange Sicht eine gute Zukunft hat und auch das ein. Wir werden ihn noch öfters in der Startelf sehen, da bin ich mir ganz sicher, weil das hat er auch verdient und da ist er auch der richtige Mann für.
Definitiv.
Du hattest gerade eben das Thema Frau Rauscher angesprochen.
Ja.
Wir haben da noch sowas hier. Für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, das war das gestrige Öffnen einer Dose des neuen Adlershoppen von der Kälterei Possmann. Ist, glaube ich, seit letzter Woche auf dem Markt oder vorletzter Woche irgendwie sowas um den Dreh.
Ich glaube, es wurde pünktlich zum Spieltag am Samstag vorgestellt.
Ja, da kam es, glaube ich, irgendwie in den Handel. Vorstellung war, glaube ich, irgendwie 2 Tage vorher, wenn ich das irgendwie so richtig mitbekommen habe. Aber sowas um den Dreh gibt es in jedem gut sortierten Eintracht-Fanshop. Gibt es online zu bestellen bei Possmann, palettenweise logischerweise. Und du hattest gesagt, bei dem einen oder anderen Rewe-Laden soll es das wohl auch geben.
Ja, ich habe mal ein bisschen gelesen und angeblich, ich habe es noch nicht gesehen, gibt es auch am Hauptbahnhof. Da
Okay.
allerdings für 2,70 € die Dose statt wie im Fanshop 99 Cent. Da ist halt nochmal der Hauptbahnhofbonus dabei. Und in den nächsten Wochen soll es in immer mehr Rewe-Märkten zu kaufen sein. Und im Fanshop, wie gesagt, gibt es schon auch im Postmann-Fanshop am Römer und online zu bestellen. Online zu bestellen hat halt den kleinen Nachteil, dass es momentan 2 Wochen Lieferzeit kostet.
In der Dose enthalten ist ein sauer gespritzter Apfelwein 0,5 Liter mit 4,0% Alkohol. mit einem, na, wenn ich das hier richtig sehe, Mischungsverhältnis 75 zu 25, also drei Viertel zu ein Viertel. Ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt mal einen Schluck, oder?
Na, auf jeden Fall. Zum Wohle. Und?
Sehr bekömmlich. Wenn es jetzt draußen noch ein bisschen wärmer wäre, fände ich es noch besser. Ich habe mich am Anfang ein bisschen, ja, Postmann war nie so ganz meine Marke. Ich bin eher so mit Hochstädter aufgewachsen, aber ich muss sagen, das Stöffchen schmeckt.
Ja, also dafür, dass es aus der Dose kommt, ich finde, man schmeckt die Dose gar nicht. Es schmeckt halt wie sauer gespritzte. Man kann es trinken.
Definitiv. Dose ist auch irgendwie nicht. Also ich finde es irgendwie so. Design ist super toll. Gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Auch so vom Gefühl, es ist nicht so glatt, sondern es ist eher so ein bisschen ja aufgeraut oder so ein bisschen matter, was ich halt auch so ganz angenehm finde. Ja, definitiv eine positive Ergänzung unseres Portfolios im Fanshop.
Auf jeden Fall. Ich war auch die Woche direkt da, habe eine ganze Palette mitgebracht. Schließlich muss ja auch Geld in die Kassen für die neuen Spieler im Sommer.
Definitiv. Also, falls ihr das jetzt hört und habt Durst, fahrt bei Alex vorbei, da gibt's ordentlich Reserven.
Na, ein Glück hast du die Adresse nicht mit ganz bekannt gegeben. Die Palette hält nicht lang.
Ja, was haben wir sonst noch an Themen, was wir uns so vorher rausgesucht haben, sind wir, glaube ich, ziemlich durch. Liegen auch soweit ganz gut in der Zeit, die wir uns so ein bisschen gesteckt haben mit so um die 30 Minuten. Wir wollen es nicht ganz zu lang werden lassen. Ich hatte ja letzte Woche noch gesagt, ich mache mir noch so ein bisschen Gedanken für das Thema Audiokommentare, wie man uns da was zukommen lassen kann. Da habe ich schon so zwei Möglichkeiten, die ich noch überprüfen will, wie wir das machen. Da kommt die Woche dann per Text irgendwas im Blog, wo er dann einen Link findet oder eine Möglichkeit beschrieben ist, wie ihr uns ein bisschen Audiokommentar zukommen lassen könnt. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir das Ganze jetzt mit einer etwas anderen Software aufgenommen, sodass wir auch die Möglichkeit haben, die Clips direkt während der Aufnahme zu spielen, was es auch für uns ein bisschen einfacher macht. Und dann würden wir uns natürlich dann für die Zukunft über reichlich Audio-Feedback freuen.
Ja, vielleicht auch nochmal der Aufruf an alle, die nicht so technisch versiert sind, die Aufnahme zu Hause alleine hinzubekommen. Wir sind natürlich auch immer offen für Gastredner.
Definitiv, also wenn jetzt jemand die Hand hebt und sagt, hey, ich würde da gerne noch ein bisschen was dazu sagen, finden wir da irgendwie eine Möglichkeit, entweder dann als weiterer Teilnehmer über Skype, wie wir es ja bisher machen, oder vielleicht finden wir auch irgendwie mal eine Möglichkeit, uns zu einer Aufnahme zusammenzufinden. Also von daher klar gerne, wenn jemand sich hier einbringen möchte, jederzeit gerne einfach kurz melden.
Vielleicht auch gerade jetzt beim Spiel gegen Bochum, Leute, die bei der Auswärtsfahrt dabei sind, ein bisschen Feedback, was auf den Rängen los war, ist, glaube ich, immer ganz gern gesehen.
Ja, definitiv. Auch wie es so klappt mit dem Einlass ins Stadion. Ich erinnere da nur an die Geschichte in Stuttgart. Ob es da ähnliche Schwierigkeiten oder irgendwas in der Richtung gab. Ja, würde ich sagen, machen wir den Sack für die Woche zu. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Feedback, klar gerne auch über Twitter, Kommentare im Blog oder iTunes. Ihr kennt die Wege, denke ich.